Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer und wir haben heute eine leicht veränderte Runde. Wie immer mit dabei, Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Und wie immer auch dabei Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und heute mit dabei von unter anderem goal.com, Experte für den Hamburger SV, Daniel Jovanov auf Twitter @jovanovdaniel. Grüß dich.
Hallo, grüß euch, vielen Dank für die Einladung.
Hat natürlich damit zu tun, dass wir heute vor allem über Werder Bremen und den FC St. Pauli sprechen werden. Deswegen haben wir dich mit dazu genommen als Experten. Nee, Spaß beiseite. Daniel, du weißt ja, wir blicken am Anfang immer so ein bisschen auf den Spieltag ganz grundsätzlich. Und deswegen als erstes die Frage an dich, bevor wir auf den Hamburger SV zu sprechen kommen. Was nimmst du denn von diesem 15. Spieltag mit in die Woche, in die englische Woche?
Ja, grundsätzlich finde ich die Liga deutlich spannender als die letzten Jahre, vor allem was auch die europäischen Plätze angeht, dass sich da ziemlich viele Mannschaften um diese Plätze streiten. Und also es war für mich wenig überraschend, dass RB Leipzig eine gute Rolle spielen wird in dieser Saison, aber durchaus überraschend, dass sie ja mit dem FC Bayern irgendwie im Gleichschritt da um Platz 1 kämpfen. Und ich bin vor allem sehr gespannt jetzt auf das Duell am Mittwoch, glaube ich. Und finde diesen Verein einfach aus vielerlei Hinsicht faszinierend. Bin eben kein grundsätzlicher RB-Kritiker, sondern ich finde einfach das erstaunlich, was man mit so viel Geld machen kann. Vor allem, weil ich ja das aus Hamburg kenne, was man mit so viel Geld eben nicht machen kann. Deswegen finde ich das besonders interessant, dass dieser Verein so schnell Erfolge feiern konnte in der Bundesliga.
Die zwei Ks, einmal die Kohle natürlich, aber dann auch das Konzept. Und Kohle und Konzept funktioniert immer ganz gut. Nur eines von beiden einigermaßen und keines von beiden richtig schlecht. Aber schön, das ist auch Woche für Woche eigentlich so mein Punkt zur Liga. Ich finde es ganz interessant, dass es ein bisschen ausgeglichener ist und ein bisschen spannender ist. Christopher, was nimmst du denn mit von diesem Spieltag in die Woche?
Eine postfaktische Diskussion um Schiedsrichterleistung angespielt, oder ich spiele natürlich an auf die Diskussionen um das Topspiel, das vermeintliche Topspiel des Spieltags, oder was auch vielleicht das Topspiel im Endeffekt war, nämlich die TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund, und da stand der Schiedsrichter Brandt danach relativ stark im Mittelpunkt und es gab viele Diskussionen um die Leistung. Und die vermeintliche oder die gelb-rote Karte und das vermeintliche Foulspiel davor von Amiri. Und die ganze Diskussion darum konnte ich nicht so ganz verstehen. Und das nehme ich so ein bisschen mit in die neue Woche.
Warum hast du die Diskussion nicht verstanden?
Weil es für mich, also es ging ja eigentlich um zwei Szenen. Einmal die gelb-rote Karte natürlich und dann noch das Foulspiel von Wagner. Es waren jetzt für mich beides natürlich Szenen, die jetzt nicht unbedingt glücklich gelaufen sind für den BVB, wenn man es halt ein bisschen vorsichtiger formulieren will. Ich sehe aber in beiden Entscheidungen jetzt keine so evidente Fehlentscheidung, wie sie zumindest dann im Nachhinein zum Teil natürlich emotionalisiert, das ist mir auch klar, von Watzke zum Beispiel vor dem Sky-Mikrofon vorgetragen wurde. Und da hatte schon ein sehr aggressiver Tonfall dann stattgefunden, was ich nicht hundertprozentig nachvollziehen konnte, weil zumindest ich bei beiden Szenen doch zwei oder drei Zeitlupen gebraucht habe, um dann klar zu sagen, oder was heißt klar, aber zumindest sagen zu können, okay, das war so eine 50-50-Entscheidung, die ist halt nicht zugunsten von Dortmund entschieden worden. Aber jetzt von so krassen Fehlentscheidungen zu sprechen und auch salopp gesagt, so ein Riesenfass aufzumachen, konnte ich an der Stelle nicht ganz nachvollziehen und nehme das so ein bisschen verwundert in die Weihnachtswoche mit.
Ich finde immer ganz interessant, also wenn man @Colinas Erben folgt, was man natürlich tun sollte, wir haben jetzt in den letzten Stunden oder heute im Laufe des Tages viele Tweets zu dem Thema retweetet, um auch vielleicht mal so ein Stimmungsbild darzustellen, fand ich ganz witzig. Also unkommentiert, größtenteils. Ich finde dieses, das muss er sehen, immer, und das hatten wir hier im Podcast auch schon öfter, das finde ich schon immer sehr problematisch, weil wenn ich nach der dritten Zeitlupe sage, das muss er sehen, also Werner Schwalbe war ja auch so ein Thema, ich habe das in meiner Normalgeschwindigkeit nicht gesehen. Und selbst wenn ein Schiedsrichter gut steht, dann ist das mit dem, das muss er sehen, immer so eine Sache. Er hat halt die Zeitlupe nicht und er hat halt einfach noch ein paar andere Faktoren mit dabei, wie lautes Stadion, psychischer Druck und Zeitdruck und so weiter. Insofern sollte man, glaube ich, mit diesem, das muss er sehen, vorsichtig umgehen. Ich habe das auch schon mal live am Mikrofon gesagt, das muss er sehen, aber es war auch bei irgendeiner Zeitlupe und ich habe mir vorgenommen, das nie wieder zu tun. Mal schauen, ob ich es schaffe. Konstantin, was nimmst du mit in die Woche?
Es wird Zeit, dass langsam Winterpause ist. Das nehme ich mit. Vor allem für einige Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach vor allem. Aber nicht nur die allein. Ich glaube, auch der HSV, über den wir noch sprechen werden, auch für die kommt gleich die Winterpause ganz recht. Und ansonsten merkt man auch, dass eigentlich bis auf Bayern und Leipzig keine Mannschaft aktuell eine konstante Form aufweisen kann. Darüber hatten wir auch schon in der letzten Ausgabe gesprochen. Da könnt ihr auch nochmal reinhören natürlich. Und das bestätigt sich eigentlich an dem Spieltag nochmal, dass eben kein Team aktuell, abgesehen von den beiden Spitzenteams, die jetzt nochmal aufeinandertreffen als Abschluss der, nicht der Hinrunde, aber zumindest der ersten Phase der Saison, abgesehen von den beiden gibt es eigentlich kein Team, was aktuell so richtig auftrumpfen kann. Ich meine, der BVB hangelt sich auch von Unentschieden zu Sieg zu Unentschieden zu Niederlage und Schalke zum Beispiel, die eine gute Form hatten, liegen dann gegen Freiburg zu Hause zurück und schaffen es gerade mal zum 1:1. Also sieht aktuell bei vielen Mannschaften nicht unbedingt perfekt aus.
Der Hamburger SV sehnt die Winterpause herbei. Schön, dass du diese Überleitung, die ich dir natürlich aufgeschrieben habe, jetzt auch verwendet hast. Und dann sind wir beim Hamburger SV. Daniel, du beschäftigst dich sehr intensiv mit diesem Club. Wie ist es denn als HSV-Reporter? Ich kann mir vorstellen, es wird nie langweilig. Mit welchen Themen, mit welchen Dingen beschäftigt man sich da so, ja, seine 18 Stunden am Tag?
Also ich muss dazu sagen, ich mache das jetzt mittlerweile seit 5 Jahren und habe, als ich angefangen habe, habe ich eine ganz ordentliche Saison erlebt. Das war noch unter Frank Arnesen, da wurden sie Siebter, also unter dem Manager Frank Arnesen, da wurden sie Siebter. Da gab es noch viele positive Berichte, die man schreiben konnte und seitdem ging es eigentlich kontinuierlich bergab. Für meine Arbeit bedeutet das, dass man sehr viele Gespräche führt, weil diese Stadt eben doch, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich auskennen, die sich damit beschäftigen, interessieren, Informationen haben, von XY etwas gehört haben. Und umso länger man diesen Job macht, desto mehr Leute lernt man kennen und desto häufiger klingelt dann auch das Telefon. Das heißt, dass nur mal als Beispiel nach so einem Auftritt von Dietmar Beiersdorfer im Sport 1 Doppelpass gibt es dann schon die ein oder andere Reaktion da nochmal und dann werde ich mal nach meiner Einschätzung gefragt. Oder ich frage dann bei anderen mal nach ihrer Einschätzung nach. Es ist auf jeden Fall nie langweilig, manchmal sehr anstrengend, im Moment vor allem sehr anstrengend und äußerst verrückt eigentlich. Also für mich ist der HSV so ein bisschen der Entertainer der Liga. Also wenn es langweilig wird in der Liga, dann kommt der HSV und schmeißt mal irgendeinen raus. Und dann haben wir alle irgendwie etwas, worüber wir uns unterhalten können.
Der TSV 1860 der ersten Liga. Hättest du es gerne mal ein bisschen langweiliger oder findest du es ganz witzig, dass es da eigentlich täglich rund geht? Fast schon täglich rund geht.
Also in der vergangenen Saison war es ja zum Teil manchmal langweilig, weil wenn sie mal irgendwie 2, 3 Spiele oder mehrere Spiele nicht verloren haben, dann wurde es unter der Woche tatsächlich ein bisschen langweilig. Dann hat man sich mehr mit anderen Vereinen beschäftigt und geguckt, was passiert denn da eigentlich. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt möchte. Ich habe das mal in so einem Fan-Talk, zu dem ich eingeladen war, habe ich das mal gesagt. Also ich glaube, selbst mir als Reporter würde es tatsächlich besser gefallen, wenn der HSV erfolgreich wäre und ich dann eventuell mal auch nach Madrid, Mailand oder sonst wohin mitfahren oder mitfliegen dürfte, um dann über Europapokalabende zu schreiben, als über das nächste 1:3 gegen Mainz oder ein schwieriges 1:1 gegen Ingolstadt. Würde mir tatsächlich besser gefallen. Was dieser Verein aber eben bietet, ist, dass er dir als Reporter jeden Tag irgendwie eine Vorlage gibt. Also du musst selber gar nicht so viel, manchmal musst du selber gar nicht so viel nachschauen oder nachrecherchieren, sondern dann kommt halt eine Meldung nach der anderen und die gilt es dann zu analysieren und in ihrer Botschaft auch zu verstehen, weil die Botschaften hinter bestimmten Entscheidungen für manche Außenstehende eben nicht immer so leicht zu durchschauen sind. Das gilt jetzt zum Beispiel auch für die Entlassung von Dietmar Beiersdorfer. Es wird viel darüber diskutiert, was hat er eigentlich für eine Rolle jetzt. Und so richtig schlau sind wir mittlerweile auch noch nicht. Wobei meine Informationen sagen, dass Herr Bruchhagen nicht ernsthaft über diese Theorie nachdenkt, ihn weiter zu beschäftigen.
Dann übergebe ich doch mal das Wort an die Herren Eckner und Ramm, um in die aktuelle Situation ein bisschen einzusteigen.
Dürfen wir übernehmen. Ja, und vielleicht auch, weil ich glaube nicht, jeder Zuhörer hat das so genau im Blick. Man verfolgt natürlich am Rande, wenn man jetzt nicht unbedingt in Hamburg wohnt oder nicht unbedingt mit dem HSV so verbunden ist, verfolgt man es wahrscheinlich am Rande, dass es in der Führungsetage, die sehr, sehr groß war zu einem Zeitpunkt und mittlerweile sehr zusammengeschrumpft ist, weil viele Positionen entweder leer sind oder noch neu besetzt werden müssen oder gerade wieder in einer Umbesetzungsphase sich befinden, dann hat man nur am Rande wahrscheinlich mitbekommen, dass es da immer wieder jetzt Probleme gab. Also es gab ja mehr oder weniger auch eine Rücktritts- und Entlassungswelle jetzt im vergangenen Jahr, also angefangen bei Knebel, kann man sich auch dunkel daran erinnern, der war Anfang des Jahres noch Direktor Profifußball, Labbadia als Trainer entlassen, der Pressesprecher oder Direktor Medien, Wolf, ist zurückgetreten, Joachim Hilke, der Vorstand Marketing und Kommunikation war, ist nicht mehr dabei und jetzt eben Beiersdorfer. Und nicht zu vergessen, Gernhardt als Aufsichtsratsvorsitzender ist auch nicht mehr dabei. Also so gesehen, von den ganzen in Verantwortung, also die auch feste Ämter haben, das ist ja ein bisschen das, was eben zum Beispiel der Investor Kühne nicht hat, der aber natürlich große Rolle spielt, ist ja eigentlich da in meinen Augen noch Bernhard Peters da, von dem man aber auch aus Fankreisen und aus der Nähe des Vereins nicht unbedingt nur Gutes hört. Deshalb vielleicht finde ich jetzt auch aktuell ein ganz großes Problem, wenn jetzt Bruchhagen kommt, oder jetzt eben die Führung des Vereins übernimmt, also die Position von Beiersdorfer. Mit wem plant denn er jetzt überhaupt für die kommenden Monate die sportliche Ausrichtung? Wie werden denn jetzt Transfers getätigt? Oder wie will man sich überhaupt auf dem Transfermarkt positionieren? Scouting etc. pp. Denn Gisdol, der aktuell Trainer ist, ist auch nur bis zum Saisonende unter Vertrag erst einmal. Weiß man ja auch nicht, inwieweit das dann weitergeht. Und die Leistungen waren jetzt durchwachsen. Also es ist auch nicht so, dass er jetzt die aktuell als Trainer die Hütte abbrennt. Deshalb finde ich es auch aktuell sehr spannend. Und ich meine, der HSV hat im letzten Sommer jetzt auch nicht, obwohl alle möglichen Köpfe dabei waren, jetzt auch nicht unbedingt grandios auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil es ja da auch interessante Details gibt, was so was im Hintergrund abläuft, mindestens. Also vielleicht, Daniel, wie siehst du denn jetzt aktuell die Situation? Wie wird Bruchhagen jetzt auf sich alleine gestellt? Die sportlichen Belange regeln, inklusive auch alles andere, was natürlich den Profifußball betrifft, oder wird es da jetzt in naher Zukunft dann auch noch Ergänzung geben? Also, dass er eben nicht allein da bleibt, oder wie siehst du aktuell die Rolle dabei für ihn dann jetzt in den kommenden Monaten?
Also klar kommuniziert ist, dass Bruchhagen mit der Verpflichtung eines Sportdirektors beauftragt ist. Bruchhagen hat angedeutet, dass man wahrscheinlich erst nach Januar einen Mann präsentieren kann auf dieser Position. Der große Fehler liegt eigentlich darin, dass der Aufsichtsrat viel zu lange gebraucht hat, um die Entscheidung zu treffen, Dietmar Beiersdorfer seines Amtes zu entheben. Und das in einer Phase gemacht hat, wo der Nachfolger von Beiersdorfer, Bruchhagen in diesem Fall, überhaupt gar keine Zeit hat, in irgendeiner Weise etwas zu regeln auf dieser Position, weil das wurde vergangene Woche beschlossen. Das bedeutet also Mitte Dezember. Viele Transferverhandlungen werden schon geführt, viele Dinge werden schon ausprobiert und man guckt, was man bekommen kann im Winter. Und ein neuer Mann bräuchte ja auch erstmal seine Zeit, um sich da einzuarbeiten, die Bruchhagen auch braucht. Deswegen klingt seine Erklärung vielleicht auf den ersten Blick ein wenig absurd, aber inhaltlich ist sie dann doch nachvollziehbar, denn er sagt, im Moment ist es so, dass er sich sehr auf Herrn Gisdol verlassen muss, weil er ist ja der einzige Konstante im Moment, also zumindest aktuell, man weiß nicht, was in 5 Spielen ist, vielleicht ist Gisdol dann auch wieder Geschichte, aber Bruchhagen muss sich eben klar an den Wünschen und Vorstellungen von Gisdol orientieren, weil das der einzige Mann ist, mit dem er das überhaupt inhaltlich besprechen kann. Und ich habe es ja eben gerade schon gesagt, es gibt zwar diese Theorie, dass Beiersdorfer das irgendwie weitermachen soll, zumindest dann bis zum Ende der Transferperiode. Allerdings halte ich das irgendwie für total absurd. Also jemanden weiter zu beschäftigen, der mit der Begründung rausgeschmissen worden ist, im Kerngeschäft Profifußball versagt zu haben, dass man dem dann nochmal weitere Millionen in die Hand gibt, um dann Verstärkungen zu finden. Und wenn ich dann zum Beispiel lese, dass Tim Klose eine dieser Verstärkungen sein soll, dann frage ich mich eben, ob es nicht irgendein anderer dann doch vielleicht besser löst und vielleicht eventuell dann Gisdol ganz alleine macht und sagt, ich will den und den haben, Herr Bruchhagen, besorgen Sie das Geld und verpflichten Sie diesen Spieler. Also es ist tatsächlich eine sehr schwierige, sehr komplexe Situation, die damit zusammenhängt, dass der Aufsichtsrat viel zu lange mit der Entscheidung oder viel zu lange gebraucht hat, um die Entscheidung gegen Beiersdorfer zu treffen.
Das ist ja aber auch nochmal ein guter Punkt eigentlich, wenn du jetzt sagst, angenommen, Gisdol hat sein sportliches Konzept, ich meine, er ist ja auch noch nicht so lange da, hat erstmal nur einen Vertrag bis zum Jahresende, es ist auch keine perfekte Lösung, aber zumindest, ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, er will natürlich sportlich noch was reißen mit dem HSV und auf keinen Fall absteigen, und er hat sich dann ein Konzept zurechtgelegt, analysiert die Schwächen im Kader, die Lücken, die es gibt, beziehungsweise rechnet vielleicht auch mit Abgängen, Halilovic zum Beispiel ist ja bestimmt keine Option mehr für die Zukunft, dann und legt dann mehr oder weniger Bruchhagen eine Liste vor oder zumindest Spielerprofile und hat Ideen. Da frage ich mich dann wiederum, welche Rolle spielt dann zum Beispiel Investor Kühne? Weil da hört man ja wiederum, was im Sommer abgelaufen ist. Also Kühne hatte ja die beiden Berater, also Volker Struth, den Spielerberater einerseits, und auch Kallmund, der ja dann anscheinend später dann noch hinzukam, wo ich die Timeline nicht ganz genau weiß, aber Kalmund hat ja auch eine unrühmliche Rolle nochmal gespielt bei der ganzen Bruchhagen-Verpflichtung, hat sie ja mehr oder weniger rausposaunt, bevor der Verein es bekannt geben wollte. Also auch da wieder noch mehr Köche sozusagen, auch nochmal sehr profilierte Köche in dem Fall. Struth ist ja wahrscheinlich nicht mehr dabei, aber Kühne schwebt ja trotzdem im Hintergrund irgendwie immer so rum. Und der lässt ja wahrscheinlich auch nicht davon ab. Also auch Bruchhagen musste ja, was ich gelesen habe, auch erstmal in die Schweiz reisen zu ihm und sich nochmal vorstellen und sozusagen die Musterung bestehen. Inwieweit wird denn dann wiederum dieser Investor, der kein Amt innehat, aber trotzdem viel Einfluss, dann auch auf die nächsten Schritte der sportlich Verantwortlichen, in dem Fall eben nur Bruchhagen und Gisdol, Einfluss nehmen?
Also es wurden im Zuge dieser ganzen Bruchhagen-Verpflichtung tatsächlich sehr viele Fehlinformationen auch gestreut. Ich glaube sogar ganz bewusst. Also es ist zum Beispiel, er spricht zum Beispiel nicht der Wahrheit, dass Bruchhagen sich Herrn Kühne vorstellen musste. Herr Bruchhagen hat selber nochmal gesagt, es gab bisher auch überhaupt keinen Kontakt zu Herrn Kühne. Richtig ist allerdings, dass natürlich sehr viel von Bruchhagen abhängt. Also der HSV hat heute nochmal seine komplette Bilanz, also seine Geschäftszahlen nochmal veröffentlicht. Die Ergebnisse dort, ohne da jetzt ins Detail einsteigen zu wollen, sind alles andere als gut. Der HSV verfügt selbst über keine Mittel, um neue Spieler zu verpflichten, und ist davon abhängig, was Herr Kühne sagt. Herr Kühne hat offenbar seine Bereitschaft zugesagt, dem Verein weitere Millionen zur Verfügung zu stellen, zumal er ja mit seinem Projekt, das er ja im Sommer dann gestartet hat, gemeinsam mit Rainer Kallmund und Volker Struth, das hat er nämlich Projekt Q genannt, und wollte dem Verein ja dann mit sehr vielen und sehr großen Investitionen nochmal helfen, einen großen Sprung zu machen. Er würde ja selber auch sein Gesicht verlieren, wenn er jetzt ein halbes Jahr später sagt, also ich habe jetzt keine Lust mehr auf den HSV und lasst euch einfach mal ausbluten. Zumal gar nicht geklärt ist, und das ist dann wieder eine Detailfrage, wie die ganzen Darlehen, die er gibt, eigentlich bilanziell verbucht werden, was die Behörden sagen, und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr komplexes Thema, Kühne und seine Investitionen. Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach, wie der HSV sich das vorstellt. Er hat nämlich kommuniziert, diese Darlehen müssten nur dann zurückgezahlt werden, wenn der HSV ins europäische Geschäft kommt. Ich glaube, und nachdem ich so ein bisschen auch mit ein paar Leuten gesprochen habe, dass die Finanzbehörden das eigentlich so gar nicht durchgehen lassen können. Also es ist ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Das Geld kann ja nicht einfach irgendwie verpuffen, wenn sie nicht in den europäischen Wettbewerb kommen. Irgendwo muss es ja bilanziell hinterlegt worden sein. Um nochmal auf den Punkt zu kommen, Herr Kühne spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Herr Kühne muss Gelder bereitlegen und Herr Kühne hat auch die Macht, das hat Herr Beiersdorfer im Sommer ja schon gesagt, zu sagen, den und den Spieler will ich nicht und den Spieler will ich. Und wenn er bestimmte Spieler nicht haben will, wird er sie nicht finanzieren. Also die Macht liegt tatsächlich in der Schweiz, beziehungsweise wahlweise auf Mallorca, je nachdem, wo er sich dort aufhält.
Wie passt denn da die Personalie Bruchhagen rein, der ja mehr oder weniger bekannt ist als sehr, zumindest einerseits sehr, sehr starrsinniger Akteur und zwar total profiliert ist in dem kompletten Business, aber doch schon sehr, sehr, sehr eigenwillig ist. Also wie passt das dann Ganze mit der Person Kühne zusammen, die du ja jetzt relativ gut skizziert hast? Ich sehe da zumindest mittelfristig auf jeden Fall relativ viel Konfliktpotenzial.
Was auch absolut richtig ist. Ich glaube, dass Herr Kühne jetzt nach langer Zeit mal wieder einen Gegenspieler bekommen hat auf Augenhöhe. Dietmar Beiersdorfer war keiner auf Augenhöhe, mit dem man sich unterhalten konnte. Da waren die Machtverhältnisse schon sehr klar. Ich glaube, dass Bruchhagen versuchen wird, ein Stück der Souveränität des HSV zurückzuerkämpfen. Und es müsste eigentlich auch Ziel des HSV sein, sich von Herrn Kühne zu emanzipieren. Weil wenn man seine ganzen Investments mal resümiert, ich habe es heute dann nochmal in dieser Bilanz nachgelesen, dass er zum Beispiel Darlehen aus der Vergangenheit in Anteile umwandelt. Das hat aber keine Auswirkung. Also es ist nicht cashwirksam. Das heißt, da fließt kein neues Geld, sondern da werden einfach Anteile weggestrichen aus der Bilanz. Dann hat Herr Kühne das eigentlich nicht gut gemacht. Und ich habe mal im Zusammenhang mit Herrn Kühne einen sehr lustigen Spruch auf Twitter gelesen. Da hieß es, wenn Mateschitz und Herr Kühne beide in der vierten Liga angefangen hätten, dann wäre Herr Kühne heute in der vierten und Mateschitz in der ersten Liga. Und ich glaube, da steckt auch viel Wahrheit dahinter, weil Herr Kühne sich trotz aller Leidenschaft für diesen Verein dann doch im Detail um ganz bestimmte Zahlen zankt, um Prozentsätze zankt, um Bemessungen zankt für die Fußball AG, die HSV Fußball AG und den Wert der Anteile und dem HSV damit eben nicht hilft. Beziehungsweise er schadet dem HSV auch damit, indem er in ganz vielen Fällen, er hat es bei Herrn Kreuzer so gemacht, er hat es bei Peter Knebel so gemacht, dem HSV die Pistole vor der Brust hält und sagt, wenn ihr die und die Leute eben nicht austauscht oder euch da nicht verändert, dann muss ich mein Engagement überdenken. Und wenn der HSV immer in dieser Abhängigkeit steckt, dass Herr Kühne irgendwann mal sagt, also mir gefällt jetzt der Bruchhagen nicht mehr, ihr müsst den rausschmeißen, ich will einen anderen, ich will Herrn Magath haben oder wen auch immer, dann wird es dann nie eine nachhaltige Weiterentwicklung geben, weil man immer damit rechnen muss, es gibt einen Anruf aus der Schweiz und dann fliegt da wieder alles durcheinander. Also er hat dem HSV, vielleicht hat er es in vielen Fällen gut gemeint, aber auch er hat es nicht gut gemacht.
Wie beurteilst du denn, wenn wir vielleicht jetzt mal ein bisschen aufs Sportliche schauen, wie beurteilst du denn die bisherige Saison? Ich meine, der HSV steht jetzt am 15. Spieltag auf Platz 17 der Tabelle, 10 Punkte, 2 Siege nur, 4 Unentschieden und 9 Niederlagen. Zuletzt aber aus den letzten 3 Spielen zumindest gegen Darmstadt und Augsburg die direkten Konkurrenten gewonnen. Empfindest du es so, dass Gisdol seine Formation mittlerweile gefunden hat? Oder war es jetzt eigentlich nur, hat der HSV ein bisschen vom Spielplan profitiert und den Geschehnissen in Darmstadt und Augsburg, die ja jeweils danach ihre Trainer entlassen haben?
Beides. Ich glaube, dass Markus Gisdol notgedrungen eine Formation gefunden hat, die auf den ersten Blick etwas kurios aussah, mit zwei gelernten Außenverteidigern im Zentrum, die das aber ganz gut gemacht haben. Es gab ja auch so ein Trainingslager mitten in der Saison vor dem Spiel gegen den SV Werder Bremen. Das hat offensichtlich auch nochmal neue Kräfte freigesetzt und das ganze Team zusammengeschweißt. Ich glaube, dass das einmal der Punkt ist, also auch notgedrungen durch Verletzungen und Sperren ist da eine Konstellation gewachsen, die so ein bisschen, ich habe mal geschrieben, der HSV ist immer dann besonders gut, wenn er in der Rolle des Unterlegenen ist, und als es so viele Verletzte gab und auch Platzverweise, Sperren gab, war der HSV immer stärker in der Rolle des Unterlegenen und hat sich da so ein bisschen daraus befreien können, hat aber natürlich auch vom Spielplan profitiert. Ich glaube, in Hoffenheim, normalerweise gehen sie dort unter, verlieren das Spiel 4-2 oder 5-2, wenn Hoffenheim das konsequent ausspielt. Haben sie aber an dem Tag eben nicht gemacht. Und auch gegen Werder Bremen habe ich das so ein bisschen so gesehen. Ja, das war so 60-40 für Werder. Und ich muss auch sagen, in Darmstadt hat der HSV mich jetzt auch nicht vollends überzeugt. Wobei man eben auch sagen muss, dass Darmstadt an dem Tag deutlich gemacht hat, nicht die Qualität zu haben, in dieser Liga bestehen zu können. Das hat sich vielleicht jetzt ein bisschen gebessert durch den Trainerwechsel, aber man hat auch ein bisschen von dem Spielplan profitiert. Das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Also genau die Gegner erwischt, bei denen es gerade so ein bisschen unruhig war, aufgrund der Trainerkonstellation, auch mit Schuster, der jetzt ja geflogen ist. Da gab es ja auch vorher offensichtlich Unruhen. Das hat schon Auswirkungen dann auf die Leistung offensichtlich gehabt, und davon hat der HSV profitiert, der gerade in dieser Phase ich sag mal so, eine etwas ruhigere Phase erlebt hat, auch wenn nebenbei über Beiersdorfer zwar diskutiert wurde, aber es war schon ein wenig ruhiger. Und diese Spiele wurden dann genutzt, um den Abstand zu verkürzen.
Wie schätzt du insgesamt, also wir hatten das ja schon, oder ich hatte es schon mal erwähnt gehabt, also die Aktivitäten im Sommer, Transferaktivitäten, also jetzt nach 15 Spieltagen, bald 16, wie sieht da deine Bilanz aus? Was die Einkäufe und Verkäufe, also Demirbay wurde ja auch, gut, da gibt es vielleicht noch andere Gründe, aber er hat ja auch den Verein sozusagen verlassen oder beziehungsweise man konnte noch Ablöse einstreichen. Andererseits, meine persönliche Meinung, hat gute Transfers einerseits getätigt, glaube ich. Andererseits eben auch zum Beispiel jemand wie Halilovic geholt, der ja schon Talent hat, jetzt nicht für Unsummen, ich glaube 5 Millionen Ablöse, also keine Unsummen bezahlt, aber trotzdem jemand, der ein Talent hat, aber der überhaupt nicht zum Zug kommt. Wie schätzt du da einerseits die Aktivitäten ein, die man im Sommer unternommen hat, und wo siehst du noch Nachholbedarf aktuell? Oder weil der Kader ist ja auch nicht so breit besetzt. Also ich glaube, in der Spitze ist es gar nicht so schlecht, aber insgesamt die Breite ist nicht perfekt, sagen wir mal so.
Also der Fehler beginnt, oder das große, die große Lawine wurde in Gang gesetzt durch die Entlassung von Peter Knebel. Also ich hatte den Eindruck, dass trotz aller Kritik, die ich auch geübt habe an diesem Führungsteam, dass sich da etwas herausgebildet hat, also eine Achse. Also Bruno Labbadia hat sehr gut mit Peter Knebel harmoniert. Sie haben viele Dinge auf den Weg gebracht, haben ja auch mit Bobby Wood einen ganz guten Stürmer gefunden, haben mit Christian Matenia einen relativ günstigen, guten Ersatztorhüter gefunden, den sie dann, dann haben sie halt Trobny ersetzt mit Matenia, das war auch eine ganz gute Maßnahme, und waren dann eben dabei, weitere Baustellen zu schließen. Dann hat sich Beiersdorfer dazu entschieden, diesen Weg zu beenden mit Peter Knebel. Dort gibt es ja auch zahlreiche Gerüchte, dass Klaus-Michael Kühne seine Rolle dort gespielt hat oder seine Finger im Spiel hatte. Völlig überraschend, finde ich, zu dem Zeitpunkt, weil man hat ja im Nachhinein die Saison als Erfolg verkauft und aber mitten oder kurz vor dem Ende der Saison dann eben den Sportchef entlassen, der ja auch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass diese Saison halbwegs ordentlich gelaufen ist mit dem 10. Tabellenplatz. Und dann muss man einfach sagen, dass Dietmar Beiersdorfer relativ unvorbereitet in diese Sommertransferperiode hineingerutscht ist und sehr viele Schwierigkeiten hatte, gemeinsam mit Bruno Labbadia da eine Linie zu finden. Und es gab dann ja auch viele Geschichten, die dieses Verhältnis einfach immer weiter zerstört haben. Also einerseits war klar, dass Dietmar Beiersdorfer eigentlich jetzt nie der große Bruno Labbadia-Fan gewesen ist und schon Zweifel hatte, ob der Weg mit jungen Spielern, den man ja irgendwie einschlagen wollte, eigentlich zu Bruno Labbadia passt, weil er auch sehr viele alte Spieler gesetzt hat, wie Aaron Hunt, den er immer wieder eingesetzt hat, obwohl es genügend Gründe gab, den nicht mehr einzusetzen. Und hat dann eben, oder man hat es halt nicht geschafft, sich auf viele Dinge zu einigen. Es wurde verpasst, einen spielstarken Sechser. Ich benutze immer das Wort irgendwie pressing-resistent. Also ein Sechser, der tatsächlich, wenn der Gegner presst, auch mal Ruhe hat, auch weiß, wie er dieses Pressing eben auflösen kann des Gegners, wie er Situationen schafft, damit man den Ball schneller ins letzte Drittel bekommt. So einen Spieler hat der HSV nicht. So einen Spieler hat der HSV aber gesucht. Man hat sich nicht auf Kandidaten einigen können. Das hat zu einem großen Zerwürfnis geführt zwischen Labbadia und Beiersdorfer. Deswegen war im Sommer schon klar, das wird nichts. Ja, für mich war klar, das wird nicht funktionieren, das wird auch nicht lange halten. Und die Transfers, die eben getätigt worden sind, ein Philipp Kostic, würde ich sagen, ich hätte aus Sicht des HSV trotz der Unterstützung von Klaus-Michael Kühne nicht diese Summe für Philipp Kostic bezahlt, weil ich die für absolut zu hoch gegriffen halte. Er hat mich bisher auch überhaupt nicht überzeugt. Also mal ausgenommen jetzt die letzten 4 Spiele, wo er ein paar Scorer-Punkte gemacht hat, aber ansonsten hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Halilovic wurde verpflichtet, ist ein Politikum geworden, ist zwischen den Fronten Beiersdorfer und Labbadia komplett zerrieben worden. Da kann der Junge eigentlich wenig für. Es wurde eben verpasst, ihm jemanden dahinter zu verpflichten, der ihm die Freiheiten gibt, sein Offensivspiel halt durchzusetzen. Vom Prinzip her eine gute Verpflichtung, letztendlich aber nicht gut gemacht, weil man für die Position, auf der Halilovic eigentlich seine Stärken hat, mehr oder weniger 4 oder 5 Kandidaten hat. Also Aaron Hunt, Waldschmidt, Gregoric spielt auch auf dieser Position. Das heißt, man hat vier unterschiedliche Spieler, die einen Anspruch darauf haben, auf dem Stammplatz, die um diesen Platz kämpfen. Und ich finde halt, man muss eben Kaderplätze auch schaffen für bestimmte Spieler, dass man sagt, okay, du hast vielleicht nur einen Konkurrenten, mit dem du konkurrierst und nicht fünf. Und insofern ist diese Halilovic-Geschichte eben auch nicht richtig gelaufen beim HSV. Also grundsätzlich ziehe ich unter der Transferperiode kein gutes Fazit, auch wenn die Berichterstattung in Hamburg im Sommer eine andere war, muss man auch ganz klar sagen. Also hier wurde eine Euphorie entfacht, die der Mannschaft eigentlich gar nicht gerecht werden konnte.
Ja, gut, da hat man sich wahrscheinlich auch gerade an den Namen orientiert. Halilovic und Kostic einerseits, Bobby Wood hat in der zweiten Liga sehr gut aufgetrumpft und dann Douglas Costa auch nochmal ein Talent geholt oder einen talentierten Spieler geholt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen auch dann wieder ein Problem. Und, ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass zum Beispiel Interesse an Nuri Sahin besteht. Ist für mich dann wieder so ein Transfer à la Aaron Hunt. Also quasi von Namen her nicht schlecht, aber sehr verletzungsanfällig, auch eher schon der Spätphase oder im Herbst seiner Karriere, auch wenn das mit 28 hart ist, aber gerade aufgrund der Verletzungen in den letzten Jahren nicht so weit hergeholt. Also ich weiß nicht, wie es am Ende rauskommt. Jetzt mit Buchhagen ändert sich natürlich alles, aber also das ist, glaube ich, auch ein Problem einfach jetzt gewesen beim HSV auch, dass man sich oft sehr an den Namen orientiert hat. Und das natürlich dann klar kurzfristig auch gefeiert wurde. Aber ich habe, glaube ich, Christopher irgendwie unterbrochen.
Ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen, und zwar die, was auch so ein bisschen in den Bereich Transferpolitik geht, und zwar, warum schafft es der HSV denn nicht, seine Jugendspieler zu integrieren? Das ist so ein Punkt, den ich halt wirklich überhaupt nicht verstehe in Bezug auch dessen, weil man ja auch so abhängig ist finanziell von Kühne, und zumindest aus meiner Außenperspektive her ist es ja dann eigentlich naheliegend, auf seinen, in anderen Abführungsstrichen, eigenen Talente zu setzen. Und wenn ich jetzt so sehe, wer dann, welche namhaften Spieler auch in unlängster Vergangenheit den Verein verlassen haben, dann sind es ja dann durchaus auch Top-Talente. Also Jonathan Tah ist ja jetzt sicherlich an vorderster Front zu nennen, aber das ist ja nur einer von vielen an der Stelle.
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um dann nochmal die ganze Geschichte des HSV oder die jüngste Geschichte des HSV zusammenzufassen. Also es wurde ja ab Beginn des Sommers 2013 wurde eine umfassende Diskussion darüber geführt, dass man einerseits die Profiabteilung des HSV ausgliedert in eine Aktiengesellschaft und andererseits den Verein aufgrund der finanziellen Situation sportlich neu ausrichtet. Das heißt, solche Transfers wie Rafael van der Vaart, große Summen, große Gehälter sollte es nicht mehr geben. Dieses Konzept wurde dann mit knapp 87% im Mai 2014 gewählt. Und der Großteil der Mitglieder war dafür, und er wäre auch jeden Weg mitgegangen, hätte man dieses Konzept in irgendeiner Weise auch eingehalten. Aber Dietmar Beiersdorfer fühlte sich diesem Konzept überhaupt nicht verpflichtet, hat überhaupt keinen Kontakt gepflegt zu den Initiatoren des Konzeptes. Dazu gehörte ein ehemaliger Aufsichtsrat, ein sehr erfolgreicher Kommunikationsunternehmer aus Hamburg, die Vereinslegenden Horst Rubesch, Holger Hieronymus, die sich auch eingebracht haben. Also vor allem Horst Rubesch, der dem HSV sehr viele Spieler empfohlen hat, unter anderem Serge Gnabry, den man damals nicht verpflichten wollte. Da waren viele Namen, die da auch gehandelt worden sind. Daran fühlte sich Beiersdorfer überhaupt nicht verpflichtet, hat überhaupt keinen Kontakt zu diesen Leuten gesucht. Und von Anfang an war das Verhältnis zu den Initiatoren, die ihn auf das Podest gehoben haben, also ihn zum Vorstandsvorsitzenden gemacht haben, war von Anfang an zerstört. Was Beiersdorfer gemacht hat, er ist den komplett anderen Weg gegangen. Er hat sehr viel Geld investiert in Namen, also am Anfang zum Beispiel Valon Berami, den Schweizer Nationalspieler, der nach einem Jahr wieder mit Verlust verkauft wurde. Er hat zum Beispiel Louis Holtby verpflichtet, wo wir über Football Leagues ja jetzt schwarz auf weiß wissen, wie viel dieser Spieler verdient. Und er hat damit eben Kaderplätze blockiert. Also man muss dann das eben so ein bisschen aus der Perspektive des Sportmanagers sich mal betrachten. Warum werden eigentlich keine Talente herangeführt? Wenn ich als Sportmanager dafür verantwortlich bin, dass ich einen Louis Holtby hole, dem ich ein festes Gehalt von 300.000 garantiere und 50.000 Euro oder 45.000 Euro pro Sieg, und dieser Louis Holtby spielt nicht und stattdessen spielt ich nenne jetzt mal einen Namen, ein Beispiel, ein Finn Porat, ein Talent, und mein teurer Transfer spielt aber nicht, dann würde mir in Hamburg zum Vorwurf gemacht werden, mein großer Name, der ist gescheitert und wird durch einen 18-Jährigen ersetzt. Das heißt, der Fehler beginnt schon da, dass man den Weg, den man eigentlich beenden wollte, genauso weitergeführt hat, anstatt eben auf die eigenen Leute zu setzen, wie ein Jonathan Tah, um den man sich nicht gekümmert hat, oder ein Kerem Demirbay, um den man sich nicht gekümmert hat. auf diese Leute zu setzen, sie zu integrieren, ihnen eine Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, die Maxime des Vereins ist es, Spieler wie euch heranzuführen, nach oben zu bringen und dann irgendwann mit Gewinn zu verkaufen, weil wir in einer Lage sind, dass wir uns aus Transfererlösen wieder aus dem finanziellen Schlamassel befreien müssen. Aber wie gesagt, es wurde genau das Gegenteil gemacht. Es wurde die Verschuldung weiter vorangetrieben, die ein ganz großes Kernthema war dieses Wahlkampfes. Man muss den Verein entschulden, man muss sich von den ganzen Verbindlichkeiten lösen, die man angehäuft hatte. Man braucht ein Konzept, das nachhaltig ist, man braucht ein Konzept, das greift. Nichts von alledem wurde umgesetzt und das alles fliegt Dietmar Beiersdorfer jetzt auch um die Ohren. Deswegen gibt es ja auch entsprechende Anträge für die Mitgliederversammlung am 8. Januar. Zum Beispiel auch den Vereinspräsidenten, das ist nicht Dietmar Beiersdorfer, es gibt noch einen Vereinspräsidenten des HSV e.V., also der Amateure, diesen abzuwählen, unter anderem auch mit der Begründung, dass er als Mitglied des Aufsichtsrates, dort sitzt er nämlich auch, nicht die Kontrollfunktion übernommen hat und gesagt hat, Moment mal, wir müssen uns an das halten, was irgendwie 9.000 Leute hier, wofür 9.000 Leute abgestimmt haben. Und das wird noch für sehr viel Missstimmung sorgen und für Trouble sorgen in Hamburg, weil diese ganzen Leute, dieses ganze Konzept, diese ganze neue Bewegung von Anfang an mit Füßen getreten wurde. Deswegen ist es für Talente eben auch so schwierig, sich in Hamburg durchzusetzen, wenn ihnen immer wieder jemand vor die Nase gesetzt wird, wie ein Philipp Kostic, wie ein Alen Halilovic, der ja auch ein riesiges Gehalt bezieht, ja, oder wie ein wer auch immer da verpflichtet wird, ein Emir Spahic, der eine Position blockiert in der Innenverteidigung. So ist es natürlich ganz schwer für junge Spieler, dort nachzurücken, weil eben die Überzeugung gefehlt hat, dass man es mit jungen Spielern schaffen kann. Andere Mannschaften oder Vereine beweisen, dass es geht. Dem HSV fehlte die Überzeugung. Man hat geglaubt, es klappt nicht mit jungen Spielern. Man braucht Erfahrung. Das war eine Fehleinschätzung, finde ich.
Ich habe kürzlich ein Spiel gesehen zwischen den Bayern und dem Hamburger SV. Es war die Anfangsphase der Saison 2014-15, müsste es gewesen sein. Also der HSV hatte gerade seine erste Relegation überstanden und Trainer war damals Joe Zinnbauer. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Daniel, weißt du es? Hast du es im Kopf ungefähr, sagen wir, die letzten 10 Jahre, was würdest du sagen, HSV-Trainer? Vielleicht hast du sogar alle im Kopf, aber es sind ein paar
verlustige Namen schwer, dabei. Aufzuzählen. Ich kann mich aber an das Spiel erinnern. Das war ein 0-0 gegen Bayern zu Hause. Joe Zinnbauer wurde als Trainer berufen und hat da seine Mannschaft derart motiviert, dass sie da tatsächlich ein gutes Ergebnis rausgeholt haben gegen den
großen Bayern. Zinnbauer waren dann 5 Monate da. Ja. Seitdem waren Knebel, natürlich Lavadia und dann Gisdol, also es geht noch. Und ich habe mir damals mal rausgeschrieben, seit 2008, weil ich hatte damals auch ein Spiel von Dortmund gegen den HSV gesehen und da war Klopp seit 2008 Trainer bei Dortmund und da habe ich mir dann die HSV-Trainer seitdem rausgeschrieben und ich habe jetzt nochmal geschaut, seit 2007, also sagen wir jetzt mal grob 10 Jahre, also Februar 2007 ist Hüb Stevens gekommen. Stevens, Joel, Labbadia, Moniz, Fee, Oenning, Cardoso, Arnesen, Fink, Cardoso, Marwijk, Van Marwijk, Slomka, Zinnbauer, Knebel, Labbadia, Gisdol sind 16 Trainer seit, also in den letzten 10 Jahren knapp. Und ich habe jetzt auch noch mal kurz überlegt, wir hatten damals gespielt gegen die Bayern, das war tatsächlich wirklich eine gute Leistung. Also das war jetzt kein überragendes Spiel des Hamburger SV, aber Stimmung war ganz gut im Stadion, weil man so irgendwie so ein bisschen ja so Ausbruchstimmung hatte. Und übrig geblieben von dieser Mannschaft sind, also jetzt, wenn man es vergleicht mit dem, was gegen Mainz aufgeboten wurde, jetzt am Wochenende übrig geblieben sind aus dieser Mannschaft Diekmeyer, Ostscholek, jetzt auf anderer Position, damals Linksverteidiger, jetzt ja im defensiven Mittelfeld und Nikolai Müller. Das sind die drei, die noch da sind oder die jetzt auch gespielt haben. Klar gibt es noch andere, die auch im Kader sind. Lasorga zum Beispiel hat damals vorne drin gespielt. War damals fest verpflichtet worden. Aber ja, ich finde diesen Umbruch ganz interessant in der Mannschaft und wenn man in 2 Jahren nochmal schaut, wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Und vor allem die Trainerposition ist natürlich schon auch Wahnsinn. Also ganz offensichtlich wenig Konstanz da beim Hamburger SV. Ich habe mir so ein paar Sachen raus nochmal kurz notiert, was ihr gesagt habt. Daniel, Gegenspieler Kühne und Bruchhagen, 2 Gegenspieler im gleichen Verein. Halilovic zwischen den Fronten zerrieben, Talente, denen, ich habe es jetzt mal in Anführungsstrichen geschrieben, Stars vor die Nase gesetzt werden. Christopher, du sprichst von den direkten Konkurrenten Darmstadt und Augsburg und hast damit natürlich recht. Und Konstantin, Du hast Douglas Santos zu Douglas Costa gemacht, den ist wahrscheinlich aus HSV-Sicht ein freudscher Versprecher, aber ich glaube, das fasst die ganze Geschichte schön zusammen noch einmal. Insofern danke ich euch allen dreien für die interessanten Einblicke. Es sei denn, ihr hättet noch eine Frage an Daniel, dann dürft ihr die natürlich stellen, Christopher, Konstantin.
Vielleicht mal eine Ausblicksfrage noch. Einerseits, was erwartest du jetzt in der Winterpause? Und die zweite Frage ist jetzt eher so ein bisschen dann, ja, Prognosefähigkeiten oder Wettfähigkeiten. Wo siehst du den HSV am Saisonende und warum?
Also ich erwarte in dieser Wintertransferperiode ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ich bekomme jetzt schon ziemlich viele aufgeregte Anrufe von Beratern, mit denen ich ganz gutes Verhältnis habe, die mich auch mal so nach einer Einschätzung fragen und die eben sich auch nicht wirklich bewusst sind, wer hat dort jetzt eigentlich was zu sagen, wer entscheidet das, wie ist das Konzept, was wollen sie machen, wie soll es eigentlich weitergehen. Es ist vieles ungeklärt im Moment, vieles ist, hinter vielen Sachen steht ein Fragezeichen. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass viele Berater in der aktuellen Konstellation sagen, zum HSV zu gehen, da gibt es eigentlich nur ein Argument, die zahlen halt besonders gut, aber sportlich sich in dieser Situation darauf einzulassen, eventuell vielleicht sogar zu der Mannschaft zu gehören, die am Ende absteigt, ist dann vielleicht doch ein großes Risiko. Das heißt, für den HSV, wenn er wirklich gute, und er will ja Innenverteidiger oder muss mindestens zwei Innenverteidiger verpflichten, mit Kleber, mit dem Brasilianer Kleber, wurde ja gerade wieder einer verkauft, obwohl nicht so viele im Moment zur Verfügung stehen. Und ein weiterer Sechser soll gekauft werden. Das heißt, es wird richtig teuer für den HSV. Kühne muss da nochmal richtig Geld locker machen aus der Schweiz, damit Markus Gisdol Spieler bekommt, mit denen er das Spiel des HSV vor allem auch verbessern kann, weil das ist nämlich das Entscheidende, dass man es nicht wirklich schafft, dem HSV ein Spielsystem einzuimpfen oder beizubringen, dass er zu den Mittelklasse oder zu den Topclubs gehört. Es werden sehr viele lange Bälle gespielt. Sieht halt aus wie ein Abstiegskandidat, so spielen sie halt auch. Und der Ausblick ist, dass ich glaube, dass es für den HSV in dieser Saison wieder schwer wird. Vor allem, ich gucke natürlich immer darauf, was macht eigentlich der FC Ingolstadt, was macht Darmstadt, was machen eigentlich die Clubs, die so in der Nähe sind, die mit dem HSV konkurrieren. Ich finde, der FC Ingolstadt hat auch unter Kautschinski schon mehr eine Ergebniskrise als eine Leistungskrise gehabt. Und ich glaube, dass sich das jetzt auch so ein bisschen bestätigt, dass die eigentlich ganz guten Fußball spielen können. Und dass der HSV schon große Probleme gegen den FC Ingolstadt hatte. Deswegen sehe ich den FC Ingolstadt da so ein bisschen auch darauf schielend, dass sie vielleicht um Platz 16 mitkämpfen. Und der HSV wird irgendwie zusehen müssen, dass er seine Punkte holt. Aber es wird auch in dieser Saison extrem eng. Ich sehe nicht so viel Qualität im Moment, als dass man sagen kann, der HSV braucht sich gar keine Sorgen zu machen, sondern das ist schon in der Gesamtbetrachtung sehr, sehr beängstigend, was sich dort entwickelt hat in den letzten knapp 6 Monaten seit dem Sommer.
Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter, @ramc mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter, @cc_Eckner und mit Daniel Jovanov von goal.com auf Twitter, @Jovanov mit 2xV Daniel. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse dieses 15. Spieltags. Wir wollen uns natürlich auch noch ein bisschen um den Spieltag kümmern, kurz zumindest. Hoffenheim Dortmund 2:2, Schalke gegen Freiburg 1:1, Mainz gegen den HSV 3:1, Augsburg gegen Gladbach 1:0, Bremen gegen Köln 1:1, Leipzig gegen Hertha BSC 2:0, Samstagabend Wolfsburg gegen Frankfurt 1:0, dann ein souveräner 1:0-Sieg der Bayern in Darmstadt am Sonntagnachmittag und Leverkusen gegen Ingolstadt 1:2. Gibt es denn was ihr zu diesen Partien noch kurz loswerden wolltet? Vielleicht Daniel, vielleicht auch nochmal zu diesem Auftritt des Hamburger SV in Mainz konkret. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
Mir hat wenig gefallen. Mich hat überrascht, dass Latzer dreimal schießt und dreimal trifft. Ich glaube, das hat jeden auf dem Spielfeld und jeden Zuschauer auch überrascht. Aber grundsätzlich war Mainz die stärkere Mannschaft und was war für mich relativ klar, dass der HSV dort Probleme bekommt. Gefallen hat mir ehrlich gesagt jetzt nicht allzu viel, außer dass sie da Effektivität gezeigt haben, aus einer Chance ein Tor gemacht. Bobby Wood ist da eiskalt und ist ein super Stürmer, ein super Junge, finde ich, ein guter Transfer, einer der wenigen guten Transfers. Ansonsten hat da wieder nicht allzu viel gestimmt. Also ich glaube, die Passquote war miserabel, und viele andere Dinge waren auch miserabel. Also fast keine Torchancen erspielt. Es war der HSV, den man so kannte in Mainz.
Wie gefällt dir die Doppel-6 mit den beiden eigentlich Außenverteidigern Oszczelek und Sakai?
Die haben ihre Sache ganz gut gemacht, finde ich. Sie sind in dieser Rolle auch aufgegangen, haben aber jetzt gegen einen Gegner, gegen den man sich vielleicht ein bisschen mehr auch ausgerechnet hat und wo man nachlegen wollte, irgendwie ihre Grenzen aufgezeigt bekommen und haben nicht die allerbeste Leistung abgerufen. Also es ist für mich keine Dauerlösung, definitiv nicht. Aber man muss halt sagen, als Außenverteidiger auf der Position für vermeintliche Stabilität zu sorgen in den letzten 4 Spielen und sogar selber mal zu treffen wie Oszczelek oder jetzt mal ein Tor aufzulegen. Das 1:0 hat durch Bobby Wood hat er eben auch aufgelegt mit einem kurzen Pass. Also haben sie eigentlich ordentlich gemacht. Das ist aber keine Dauerlösung. Die brauchen definitiv defensive Mittelfeldspieler, die auch wirklich defensive Mittelfeldspieler sind.
62% war die Passquote. Besser war der HSV, in Anführungsstrichen, bei den Fehlpässen, 116 zu 106, bei der Zweikampfquote 55% und 15 Mal faul gespielt, im Vergleich zu 12 Mal bei Mainz. Also da hatte man einen Vorteil in allen wichtigen Kategorien, aber nicht. Konstantin, von dir noch zu diesem Spieltag.
Dann würde ich noch ganz kurz Darmstadt gegen die Bayern ansprechen und das gleich Christopher vorwegnehmen. Interessant bei der Partie war auch, gerade auch mit Blick nochmal auf das Spitzenspiel dann am Mittwoch zwischen Bayern und RB Leipzig, dass die Münchner erneut große Probleme hatten gegen eine sehr kompakt stehende Darmstädter Mannschaft, eigentlich auch nochmals kompakter als in anderen Partien, wirklich gut verschoben, auch da, also Darmstadt eigentlich mit einer für ihre Verhältnisse vor allem sehr guten Leistung, zumindest defensiv, klar, bei den Kontern gab es dann nicht ganz so viel zu holen, wobei man hier und da auch zumindest Ansätze gezeigt hat. Und die Bayern wieder mit dem typischen, dass sie im Spielaufbau sich quasi gegenseitig im Weg stehen. Also interessanterweise, klar, man schaut jetzt auf das Tor von Costa, der da aus 30 Metern den Ball ins Tor bringt, aber mal ganz davon abgesehen, gerade in der Phase, wo das Tor gefallen ist, hat Ancelotti dann umgestellt, hat vorher schon ein bisschen hin und her probiert mit einer situativen Dreierkette, aber hat dann konkret umgestellt von 4-3-3 auf 4-2-3-1, einen Sechser rausgenommen aus der Formation und gleich plötzlich war viel mehr Platz im Aufbau, weil eben gerade die Innenverteidiger selbst, in dem Fall Hummels und Martinez, blockiert werden oftmals, weil eben dann die beiden Achter Vidal, Thiago plus Alonso alle drei tief stehen, also quasi man baut einen eigenen Block vor der Abwehr auf, während es ja eigentlich viel besser wäre, da mehr Luft zu lassen und dann eben zum Beispiel Hummels über den Halbraum vorstoßen zu lassen, was dann auch geschehen ist. Und Darmstadt hatte große Probleme mit den Vorstößen und Hummels, weil man die eben schwer verteidigen kann, wenn man sich nicht komplett dann auf ihn fokussieren möchte und die Kompaktheit der Formation aufgeben muss. War eigentlich ein ganz gutes Lehrstück nochmal dafür, dass wie die Bayern sich im Moment auch gegen selbst auf dem selbst im Weg stehen. Und wird interessant sein, wie sie das gegen RB Leipzig bewerkstelligen. Ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaft wieder mit der gleichen Formation, also mit 4-3-3 und wirklich drei tiefen zentralen Mittelfeldspielern in die Partie geht und da zunächst erstmal Probleme haben wird. Denn das ist an sich für RB Leipzigs Pressing, auch gerade mit dem Fokus, den man aufbaut, mit den Triggern, die man benutzt, ist das eigentlich ein gefundenes Fressen.
Ich fand es auch relativ unverständlich, warum Ancelotti hier wieder auf das 4-3-3 zurückgegriffen hat, weil auch es ganz deutlich war, dass Müller ja zum Beispiel auf der rechten Außenbahn zumindest in dem präferierten System von Ancelotti überhaupt nicht zurechtkommt und auch überhaupt nicht in das Spiel eingebunden ist. Zumal er ja auch keinerlei Unterstützung bekommen kann oder konnte von Rafinha, da er ja von Heller sehr, sehr stark gebunden wurde an der Stelle. Deswegen hat es taktisch mich überhaupt nicht oder hat mich taktisch mir sehr überrascht, dass Ancelotti wieder darauf zurückgegriffen hat. Und gefallen hat es mir einfach an der Stelle nicht, weil das 4-2-3-1, was in der Zwischenzeit dann wieder salonfähig war, mit auch den 4 Offensivkräften oder 5 Offensivkräften dann wesentlich besser funktioniert hatte. Und ein zweiter Punkt, der vielleicht auch noch auffällig ist, dass doch der Umbruch, wie wir es hier auch schon öfters in dem Podcast angesprochen haben, ja doch schon ein bisschen ins Haus steht. Alonso wirkt doch überhaupt nicht mehr Bundesliga-reif, hat große Probleme und ich bin schon sehr gespannt, ob Ancelotti jetzt nochmal auf ihn zurückgreift in vor allem so wichtigen Spielen wie am Mittwoch gegen Leipzig.
Was ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so, was ja auch interessant war, Müller hatte die Probleme auf der rechten Seite, wie immer. Und dann gab es ja auch so eine leichte Umstellung schon während der ersten Halbzeit, beziehungsweise ich glaube auch zu Beginn der zweiten war das dann noch sichtbar, dass also quasi Müller reingerückt ist ins Zentrum, Rafinha dann mehr einen Wingback gespielt hat und oder Vidal noch ein bisschen rausgeschoben ist. Problematisch war dann eben, dass Martinez zum Teil halb außen verteidigen musste gegen Heller. Und das war ja das größte Mismatch, was es gibt, rein vom Tempo her. Wo er dann ja auch mehrfach überlaufen wurde. Also es war nicht unbedingt Martinez-Fehler, ist eben in dem Fall kein passender Halbverteidiger gegen jemanden wie Heller. Aber da, also auch schon nach einer halben Stunde oder so, war eigentlich klar und auch da gab es wahrscheinlich schon Anweisungen, dass man da was ändern muss, weil Müller auf der rechten Seite so nicht funktioniert. Also Müller funktioniert nur auf der rechten Seite, wenn er zum Beispiel im Nationalteam spielt, wo die Außenverteidiger oftmals schon Außenstürmer sind. Und Müller de facto nur auf dem Papier als Außenstürmer spielt und eigentlich schon immer reinrückt und eben so seine Schleichwege dann im ballfernen Halbraum machen kann. Aber ansonsten, wie das jetzt aktuell ist bei den Bahnen mit dem Flügelfokus, dass man wirklich auch die isoliert teilweise die Außenstürmer anspielt, das ist Müller die schlechteste Besetzung, die es eigentlich gibt. Um mal ein bisschen drastisch auszudrücken.
Um vielleicht da auch nochmal kurz auf dieses Spiel damals gegen den HSV zurückzukommen. Ich finde, also Christopher, kannst vielleicht da nochmal kurz was dazu sagen, was du so von In-Game-Adjustments, nenne ich jetzt mal, mit dem Begriff aus den US-Sportdaten zu Ancelotti sagst. Aber ich fand es damals bei den Bayern, okay, es war auch ein 0-0 gegen den Gegner, der hinten stand, aber ich fand es echt interessant, da zu beobachten, wie hat Guardiola alle 5 bis 10 Minuten irgendwas versucht, dann hat er 4 nach vorne geschoben, auf die Viererkette praktisch drauf, also fast Mann gegen Mann, dann offensiv, hat dann irgendwie geschaut, dass er den Zehnerraum noch besetzt hat, Pizarro erstmal zurückgezogen, hat dann irgendwie da Lahm reingeschoben, hat dann da nochmal gewechselt, hat dann irgendwie einen im Mittelfeld gespielt, hat also Alaba war erst im Mittelfeld, dann wieder Linksverteidiger, dann war er Innenverteidiger. Dann hast du gesehen, alle 5 bis 10 Minuten probiert er irgendwas, es hat dann im Endeffekt nicht geklappt, es war trotzdem 0-0, weil der HSV halt da wirklich das gut verteidigt hat und war dann auch in Ordnung vom Ergebnis her. Und dann ist halt einmal so, aber du hast Guardiola nicht vorwerfen können, dass er nichts probiert. Also du hast ganz gemerkt, wie es rattert und dass er halt versucht. Und manche Sachen konnte man vielleicht nachvollziehen, bei manchen war es nicht so klar, was er jetzt tut, aber er probiert. Fehlt dir das bei Ancelotti?
Ja, was heißt fehlt? Vielleicht in-game ist es mir jetzt, kann man sicherlich darüber streiten, ob es manchmal besonders klug ist oder nicht klug ist, zu viele Adjustments, um den Begriff jetzt mal weiter vorzuführen, vorzunehmen. Was ich eher kritisiere, ist, dass man die Sachen, die man mitnimmt aus einer Partie, also die Lerneffekte, die man erzielt, dass da so wenig bei rumkommt in den Spielen. Also diese Umstellung vor dem Mainz-Spiel hat ja eigentlich eine extrem lange Phase vor sich her gehabt, wobei er extreme Probleme hatte und eigentlich ja immer schlechter wurde in Sachen selbst Chancen kreieren, selbst Möglichkeiten schaffen. Und das ist dann eigentlich eher den größeren Vorwurf, den ich an der Stelle machen würde, als jetzt vielleicht, okay, jetzt hat er jetzt gegen hat er jetzt hier an dieser Stelle umgestellt gegen Hamburg oder hat er jetzt nicht umgestellt oder hat er jetzt gegen Darmstadt in der 10. Minute schon reagiert oder in der 5. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, darüber kann man sicherlich diskutieren. Ich finde es eher bedenklicher, dass die Umstellung innerhalb der Saison so lange dauern und dass es da auch so wenig Anpassungen gibt, obwohl die Leistung halt unter dem Strich in vielen Partien halt nicht passt.
Dann schließen wir den Spieltag, was die Ergebnisse anbelangt, ab und sind beim Unsung Hero des 15. Spieltags. Daniel, ein bisschen crazy unsere Kategorien, aber vielleicht hast du ja einen Unsung Hero.
Ja, schwierig, ehrlich gesagt. Also wenn man das aus der Sicht aus Hamburg und wenn man sich die Gefühlslage der HSV-Fans mal anschaut oder anhört, was die zu sagen haben, dann ist ja, so ein bisschen der Hero oder der Märtyrer, der zum Heiligen gesprochen wurde, ist tatsächlich Dietmar Beiersdorfer, den man trotz seiner ganzen Fehlleistungen in den vergangenen 2,5 Jahren jetzt ja, so eine Carte Blanche ausstellt und ihm trotzdem irgendwie noch halten will, obwohl tausende Argumente dagegen sprechen. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen damit zu erklären, dass man der Meinung ist, er hätte die Raute im Herzen, wie man so schön sagt beim HSV, und offensichtlich scheint für viele das einzige Kriterium zu sein, selbst wenn das in den finanziellen und sportlichen Ruin führt. Egal, denken sich sehr viele, Hauptsache es ist ein echter HSVer, der meint es bestimmt gut, und das ist für mich so ein bisschen aus der Perspektive tatsächlich der kleine Hero dieses Spieltages. Aber vielleicht habt ihr ja noch einen besseren als Sigmar Beiersdorfer.
Es geht nicht um gut oder besser, sondern es geht darum, dass jeder so seine Perspektive ein bisschen darlegt. Ja, für dich ist er jetzt nicht unbedingt ein Hero, um das vielleicht nochmal klarzustellen.
Also für mich nicht wirklich, nein, also das definitiv nicht, aber für die Fans schon. Das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden. Da wurde auch abgeklatscht irgendwie, und Fotos hat er auch gemacht mit den Fans in Mainz. Ziemlich absurd, ehrlich gesagt. Aber das passt vielleicht auch so ein bisschen zum HSV, dass dann nicht immer alles mit Logik zu erklären ist, was dort abläuft.
Didi Beiersdorfer für viele Fans, sagen wir vielleicht, der Unsung Hero in Hamburg, wahrscheinlich auch nicht für alle. Konstantin, dein Unsung Hero.
Ich bin ja ein besungenen Unsung Hero an dem Spieltag, und zwar Danny Latzer.
Ja, ich habe mir gedacht, dass du den hier mitnimmst. Das ist ja einer deiner Lieblingsspieler, glaube ich, oder?
Ja. In der Liga. Danny Latzer, Fußballgott. Ich weiß nicht, Daniel hat vorhin kurz angesprochen, dass keiner erwartet hat, also dass seine drei Schüsse reingehen. Ich glaube Latzer selber auch nicht unbedingt. Ist jetzt auch so seine Paradedisziplin, jetzt so viele Tore zu erzielen, aber war natürlich auch gute Dinge dabei. Insgesamt sehr, sehr gut für ihn, dass er jetzt wieder zurückgefunden hat und natürlich gleich so ein Spiel abzuliefern, eigentlich perfekt. Und auch für Mainz nicht unwichtig, dass man auf der Sechser-Position noch jemand hat wie Latzer.
35., 56., 67., Rechtsschuss. Dreimal Latzer zum 3:1 für Mainz gegen den HSV. Christopher, Unsung Hero.
Mein Unsung Hero ist die Tweet-Schiebermütze von Fritz von Turn und Taxis. Und den großartigen Satz, den er geprägt hat: Die Sonne scheint, ich sehe sie nicht. Und war mal wieder. Hat er so gesagt: Die Sonne scheint, aber ich sehe sie nicht. mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also viel. Für dieses einerseits modische Highlight, andererseits auch diese wunderschöne Sprachperle, der so oft gescholtene Fritz von Turn und Taxis, ist mein Unsung Hero.
Okay. Ich dachte, die Mütze.
Ja, beide zusammen.
Beides, okay, also, die Kombination. Okay. Der Zungenschnalzer des Spieltags, den Stammhörern des Podcasts auch als Moment des Spieltags bekannt. Christopher.
Ja, da bin ich natürlich jetzt etwas voreingenommen und beantworte das einfach mal mit meiner Fanbrille und sage natürlich Douglas Costa.
Nicht etwa Douglas Santos, sondern Douglas Costa.
Ja, der war ja, um vielleicht nochmal eine HSV-Anekdote ja nochmal hier zum Besten zu geben, weil es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, weil sie nicht auf Twitter unterwegs sind. Der war ja irgendwie zum Daniel, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, irgendwie Fantreffen eingeladen.
Ja.
Und hat ja dann, oder der HSV hat ja dann per Twitter bekannt gegeben, dass er ja in Verhandlungen ist und jetzt dann nicht teilnehmen könnte an diesem Fantreffen. Irgendwie so in dieser Art war es ja, ne?
Nee, es ging darum, dass Kleber und Douglas Santos, also die beiden Brasilianer, sollten zum Fantreffen, und da der eine nach Brasilien geflogen ist, also Kleber, um dort Verhandlungen zu führen, musste dieses Fan-Treffen leider ausfallen.
Klingt sehr logisch.
Also ich weiß nicht, warum ihr lacht. Ich finde das im Vergleich zu vielen anderen Dingen überhaupt nicht kurios. Das finde ich gar nicht schlimm, aber ich habe schon festgestellt, dass es bei Twitter ziemlich viele Leute lustig fanden. Also für mich war das jetzt keine Schlagzeile wert. Also da gibt es andere. Aber ich merke, dass ihr das aus euren Vereinen wahrscheinlich nicht so gewohnt seid, dass sowas passiert. Bei uns ist das möglich.
Ich glaube, du bist quasi in Anführungszeichen schon versaut durch die vielen Chaoten-Meldungen beim HSV.
Ja. Ich hab da gar nichts Kurioses drin gesehen. Ja. Also passiert halt. Also dann musst du halt nach Brasilien und musst verhandeln. Also was soll's? Also ja, so viel dazu.
Konstantin, dein Zungenschnalzer.
Ja, da nehme ich Douglas Costa.
Schön. Daniel, dein Zungenschnalzer. Oder kannst du auch einen Kopfschüttler aussuchen? Kannst eins von beiden oder beides nehmen? Oder Konstantin, wolltest du Douglas Costa noch weiter ausführen? Hat, glaube ich, ein Tor gemacht gegen Darmstadt, das recht schön war, oder?
Deswegen. Ja, ich erinnere mich dunkel, ja.
Okay. Dahin, wo die Eule irgendwie, da war da was.
Lass den Fritz.
Daniel, hast du einen Zungenschnalzer oder willst du gleich im Kopfschüttler einsteigen jetzt als HSV-Experte?
Ich habe einen Kopfschüttler und zwar habe ich ja natürlich das Spiel von Werder Bremen gesehen und musste mit dem Kopf schütteln, als ich dann gesehen habe, dass der Kölner Torhüter Kessler diesen Schuss von Gnabry nicht halten konnte. Das fand ich ziemlich unverschämt, muss ich sagen. Also den Ball muss man halten, vor allem aus HSV-Perspektive. Hat er nicht gemacht und finde ich nicht gut. Also das war mein Kopfschüttler des Spieltages.
Finde ich nicht gut. Okay. Konstantin, hast du auch einen Kopfschüttler?
Ja, da nehme ich an dem Spieltag Bayer Leverkusen. Und zwar das Gesamtkunstwerk Bayer Leverkusen. Jetzt am letzten Spieltag vor der Winterpause geht es auswärts nach Köln zum Derby. Ich bin gespannt, was passiert, wenn man da keinen Dreier holt.
Aktuell Tabellenplatz 9, 6 Punkte. Ja, es ist halt auch, es sind 6 Punkte auf Eintracht Frankfurt, auf die Europa League sind 7 Punkte auf Hertha BSC, auf Champions League Qualifikation. Klar, ich hätte es ja auch eher so unter den Top 3 gesehen und nicht vor der Saison, aber vielleicht ist das noch der Vorteil für Bayer Leverkusen, dass es noch machbar ist. Also
es sind aber auch nur 7 Punkte zu Wolfsburg.
Das ist natürlich auch richtig. Wolfsburg steht ja nicht mal auf dem Relegationsplatz. Sind ja sogar ein Punkt vor dem Relegationsplatz Wolfsburg. Sensationelle Saison. Es sind nur
10 Punkte auf den HSV.
Hauen Frankfurt 1-0 weg jetzt am Wochenende.
Ja.
Hör mir auf. Was für eine Saison ist VfL Wolfsburg. Christopher, Kopfschüttler.
Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die ganze Diskussion um die gelb-rote Karte von Marco Reus, die ich nicht wirklich verstanden habe.
Das war der Vorcheck. Wie gewohnt mit Christopher Ramm und mit Konstantin Eckner. Folgt Christopher auf Twitter unter @ramc und Konstantin unter @cc_eckner. Danke, Christopher.
Vielen Dank.
Und danke, Konstantin.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an Daniel Jovanov für die Einblicke und für die schöne HSV-Diskussion. Auf Twitter bist du zu finden unter @jovanovDaniel. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Kurzer Hinweis noch auf die neue Show im Vorcheck, die natürlich nur funktioniert, wenn alle mitmachen. Auch du, Daniel, zum Beispiel, wenn du Lust hast. Und zwar ist die Groundhopping. Also ich habe ja letzte Woche noch gesagt, was hast du gesehen oder so, aber Groundhopping gefällt mir besser. Also einfach einen kurzen Spielbericht von Hörern, von Podcastern, von Bloggern. Also Konstantin, Christoph, ihr seid auch herzlich eingeladen, da mitzumachen. Einfach in 5 Minuten, das ist die Vorgabe. 3 bis 5 Minuten. Kurz darüber sprechen, was ihr am Wochenende geschaut habt und ja, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Muss nicht unbedingt Fußball sein, kann auch Eishockey sein zum Beispiel, kann auch Handball sein, Basketball. Und schildert uns einfach eure Eindrücke von diesem Spiel oder von mehreren Spielen. Vorgabe maximal 5 Minuten und das Ganze per E-Mail, vielleicht auch mit dem Handy aufgenommen, egal, an vorcheck@cfetzer.com. Bitte macht da mit. Danke. Den Vorcheck findet ihr auf www.checkpot.fm oder auf Facebook www.facebook.de/der Vorcheck, auf Twitter @check_pot. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.